Wie ihr ja alle wisst, befinden wir uns in einer Predigtreihe. Und zwar in einer Predigtreihe mit dem Thema, wer bin ich als Christ? Oder was ist meine Identität in Christus? Wir haben da so, also Helmut hat 4 A4-Seiten Bibeltext rausgesucht und hat das ausgedruckt und wir werden abwechselnd jeweils diese Texte wegpredigen, wie es so schön heißt. Ich habe Gott gebeten, mir zu zeigen, was ich heute predigen soll. Und ich habe mir die Texte durchgelesen und Philipper 3, 18 bis 21 ist mich im wahrsten Sinne des Wortes angesprungen. Ja, also ich habe Gott gebeten, dass er mir das zeigt und ich habe alles durchgelesen und bei dem ist auf einmal so richtig so, zack. Und das soll es heute sein. Bin gespannt, was Gott vorhat. Ich werde den Predigtext vorlesen. Und da steht: Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten. Und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Der Philipperbrief heißt eigentlich, oder ist unter Theologen eigentlich, der Brief der Freude am Herrn. Das Interessante ist, dass Helmut sich gerade den Teil ausgesucht hat, wo der Paulus sich nicht freut. Sondern eigentlich weint Paulus. Ja, er sagt unter Tränen, wiederhole ich das und so weiter. Also Paulus weint. Er freut sich nicht bei dem Teil. Und eigentlich hätte Paulus allen Grund zur Freude. Er schreibt den Brief nämlich als Antwort auf ein Geldgeschenk der Philippa. Ja, die Gemeinde aus Philippi, das heutige Griechenland, das war die römische Provinz Makedonien und die Hauptstadt war Philippi. Und diese Gemeinde schickt durch ein Gemeindemitglied, den Epaphroditus heißt er, was so viel heißt wie Günstling der Aphrodite oder der Liebevolle. Also es schickt jemand, der liebevoll ist und bringt dem Paulus Geld. Denn Paulus sitzt derzeit gerade im Gefängnis in Rom. Und wenn man dort kein Geld hat, dann kriegt man die Minimalversorgung sozusagen. Und das ist nicht unbedingt angenehm. Und wenn man Geld hat, dann kann man sich ein bisschen besser machen. Und deswegen bringt sozusagen die Gemeinde aus Philippi, lasst dem Paulus Geld bringen. Was noch ist, der Epaphroditus war, wie er angekommen ist, todkrank. Also er hat sich so beeilt, hat sich so verausgabt, dass er fast gestorben wäre. Nur damit er dem Paulus das Geld bringen kann. Und es ist aber Gott sei Dank so gewesen, dass der Epaphroditus wieder gesund geworden ist. Und jetzt gibt Paulus dem Epaphroditus diesen Brief mit, sozusagen für die Philippa. Und es ist der Brief der Freude am Herrn. Nur Paulus freut sich nicht in unserem Textabschnitt. Und die Frage ist, warum weint er? Vers 18 und 19 schreibt Paulus von Menschen, von Christen, die durch ihr Leben zeigen, dass sie eigentlich Feinde des Kreuzes Christi sind. Und darum weint er. Denn es ist keine Freude, das zu sehen. Sondern es macht ihn traurig. Wie kann man aber mit seinem Leben ausdrücken, dass man ein Feind des Kreuzes Christi ist. Wie sieht so ein Leben aus? Und um das beantworten zu können, muss man zuerst wissen, für was steht das Kreuz Christi? Für was steht das da? Warum haben wir das da aufgestellt? Was heißt das? Das Kreuz Christi steht dafür, dass Jesus für meine bösen Taten gestorben ist, damit ich von der Strafe befreit Kind Gottes werden kann. Das Kreuz Christi steht dafür, dass ich Gottes Vergebung brauche, um in seine Gegenwart kommen zu können. Das Kreuz Christi steht dafür, dass nur durch Jesus stellvertretendes Opfer am Kreuz der Weg ins Reich Gottes in den Himmel möglich ist. Das Kreuz Christi steht dafür, dass Jesus mich so sehr liebt, dass er einen qualvollen Tod auf sich nimmt, um mich vor der Hölle zu retten. Er stirbt, damit ich das ewige Leben habe und nicht dem zweiten Tod verfallen bin. Sein Tod reißt mich aus den Händen des Bösen in die liebevollen Arme des Vaters im Himmel. Nur Gottes Gnade rettet mich vor dem Untergang, vor der Verdammnis, vor der Hölle, vor dem zweiten, dem ewigen Tod. Das bedeutet das Kreuz Christi. Wie schaut ein Leben aus, das zeigt, dass ich ein Feind des Kreuzes Christi bin? Das ist ein Leben, das diese Gnade nicht in Anspruch nimmt. Ein Leben, das sagt, ich schaff's von alleine. Ich brauche keine Gnade, sondern ich schaff's. Meine guten Taten und meine Leistungen bringen mich in den Himmel. Und das macht mich zum Feind des Kreuzes Christi. Es gibt eine Variante davon, die ist sozusagen, wo man sagt, Jesus hat mir jetzt meine Grundschuld genommen, er macht einmal Tabula Rasa, damit ist das, was Jesus tut, erledigt und jetzt schaffe ich es alleine. Das gibt es auch unter Christen zum Beispiel. Und auch das ist ein Leben in der Feindschaft des Kreuzes Christi. Denn wir leben aus der Gnade, jeden Augenblick unseres Lebens. Oder wenn ich sage, danke, dass du für meine bösen Taten gestorben bist. Danke, dass mir eh alles vergeben ist. Danke, dass ich jetzt ohne schlechtes Gewissen weiter sündigen kann. Danke, Herr Jesus. Denn du bist ja für alles gestorben. Und jetzt kann ich tun, was ich will. Auch das auch ist eine Variante, die das Kreuz Christi ad absurdum führt und macht mich zum Feind des Kreuzes Christi. In Vers 19 heißt es, ihr Gott ist ihr Bauch. Und das hat mehrere Bedeutungen. Zur Zeit, als Paulus das schreibt, gibt es die Judenchristen. Und da geht es um den Bauch, da geht es um Speisegebote. Da gab es eine Strömung, die gesagt hat, man kann nur Christ werden, indem man zuerst Jude wird. Und das bedeutet unter anderem auch, dass man die Speisegebote einhält. Und wenn ich das mache, dann kann ich den Tod Jesu für mich in Anspruch nehmen. Das heißt, Jesu Opfer ist nicht genug, sondern da gehört noch was dazu. Und am besten vorher. Gibt es heute Speisegebote, die vergöttert werden? Zum Beispiel, nur wenn man vegetarisch, ja am besten sogar wenn man vegan lebt, dann rettet man die Welt. Mein Essverhalten rettet die Schöpfung Gottes. Das ist eine Leistung, die ich bringe. Und alle Christen sollten doch eigentlich Veganer sein, oder? Es steht doch in der Bibel, dass Adam und Eva sich nur von Früchten ernährt haben. Das ist doch vegane Ernährung. Und die Menschen im Paradies waren also Veganer. Sollten dann nicht die erlösten Christen, für die der Himmel, das neue Paradies offen ist, nicht auch Veganer sein? Das ist doch unsere Grundbestimmung. Und wir retten damit die Welt. Oder ist mit dem Bauch etwas anderes gemeint? Ist da mein Wohlgefühl gemeint? Wenn es mir gut geht, dann ist alles gut. Meinem Bauch geht's gut, mein Bauch ist voll, es ist alles gut. Wenn mein Bauch gefüllt ist, ich eine schöne Wohnung, ich ein gutes Auto habe, dann passt alles. Es muss mir hier auf dieser Welt gut gehen. Jesus stirbt am Kreuz für mich, befreit mich von einem schlechten Gewissen, er sorgt dafür, dass es meiner Seele gut geht. Wenn ich krank bin, muss er mich heilen. Wenn ich keinen Partner finde, dann soll er gefälligst dafür sorgen, dass der Richtige oder die Richtige antanzt. Und unsere Kinder sollten dann auch schön, schon gesund sein und sie sollten lieb sein. Und wenn alles passt, dann bin ich ein guter Christ. Dann gehe ich in die Kirche, regelmäßig, dann spende ich und Jesus ist ja dafür da, dass es mir gut geht. Mein Bauch ist mein Gott. Und wenn ich rausgehen soll und anderen Menschen von Gott zu erzählen, da fühle ich mich nicht wohl. Das sollen andere machen. Oder eine andere Variante. Wenn es mir gut geht in dieser Welt, dann lebe ich richtig als Christ. Jesus hat mich erlöst, ich bin jetzt Christ. Und ob ich mein Leben als Christ richtig lebe, merke ich daran, wie Gott mich segnet. Habe ich eine schöne Wohnung? Verdiene ich gut? Habe ich einen großen Fernseher? Dann mache ich was richtig, denn Gott segnet mich ja. Ich habe eine liebe Frau und gesunde Kinder, die gute Noten aus der Schule mitbringen. Ich bin also ein guter Christ. Denn Gott segnet mich. Ich bin gerade gekündigt worden. Gott hat also seinen Segen zurückgezogen. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ich muss jetzt Buße tun, damit Gottes Segen wieder zurückkommt. In Vers 19 heißt es, und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. In Matthäus 6, 19 bis 21 steht, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was ist mir wichtig? Was ist wirklich wichtig? Oder in Lukas 12, 16 bis 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast jetzt einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss und trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Heißt das jetzt, ich darf das Leben hier auf Erden nicht genießen? Weil die reiche Ernte, die da gekommen ist, war ja ein Geschenk Gottes. Darf der das nicht genießen? Muss er in Sack und Asche gehen? Müssen wir in Sack und Asche gehen? Dürfen wir das Leben nicht genießen? Nein, das heißt es nicht. Aber worum es geht, ist, was ist wirklich wichtig? Sind es die Schätze hier auf dieser Erde? Stehen die an erster Stelle? Oder steht was anderes an erster Stelle? Ich darf all das genießen, was Gott mir gibt. Aber es darf nicht den ersten Platz haben. Wenn es mir gut geht, dann darf ich Gott dafür danken und es genießen. Ich darf es aber nicht zum Maßstab meines Lebens als Christ machen. Ein Paulus ist geköpft worden in Rom, weil er Christ war. Er war nicht reich, hatte keine Familie und keine Kinder. War sein Leben und Wirken für das Reich Gottes deswegen falsch? War er nicht von Gott gesegnet? Oder Petrus, der ist in Rom gekreuzigt worden, hat ein Leben geführt, hat den Menschen von Gott erzählt, hat die Gemeinde in Jerusalem geführt. War das nicht gesegnet? Sind Christen, die für ihren Glauben verfolgt und getötet werden, selber schuld? Leben sie ihren Glauben nicht so, wie Gott es will und werden deswegen verfolgt? Ich selber war als junger Christ im Hauskreis von Niki Kimmler. Ja, und zwar waren da, das war ein charismatischer Hauskreis, einer der ersten, was ich so weiß. Das ist schon Jahrzehnte her, das ist ewig her. Und da war die Hanni, die Dopplinger Schwestern und die Mutter vom Niki. Die war im Rollstuhl. Und die Mama vom Niki hatte Krebs. Und zwar einen Krebs, der sie langsam von innen auffrisst. Und es ist viel für sie gebetet worden. Das war ein charismatischer Hauskreis. Und da ist um Heilung gebetet worden und um alles Mögliche und mit Hände auflegen und so weiter. Aber Gott hat sie nicht geheilt. Sie ist an einem Krebs gestorben. Und was mich an der Frau fasziniert hat, war, sie hatte eine innige, liebevolle Beziehung zu Jesus. Obwohl dieser Krebs schmerzhaft war und sie von innen zerfressen hat. Und sie war uns Trost und Vorbild im Glauben. Die hat nicht gejammert und geklagt. Sie hat für uns gebetet und war für uns zum Segen. Trotz Schmerzen, trotz Krebs. Trotzdem, dass Jesus sie nicht geheilt hat. Wir singen oft im Hauskreis das Lied von Guten Mächten von Dietrich Bonhoeffer. Und da gibt es eine Strophe, die heißt, und die möchte ich vorlesen, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und wir singen das so leichtfertig. Ja, da singt man so drüber, es ist eine eingängige Melodie. Aber wenn man sich das anhört, was da steht, dann ist das eine ernste Geschichte. Und die Mama von der Niki Kimmler hat das gelebt. Sie hat gesagt, ja, ich nehme das aus deiner Hand. Den Schmerz, den Krebs, die Krankheit. Ich nehme es aus deiner Hand. Ich weiß, dass du mich lieb hast. Ich danke. Sie hat gewusst, es gibt Wichtigeres im Leben als das Leben auf dieser Welt. Es gibt mehr. Wir sind nicht nur auf diese Welt fixiert. Es gibt mehr als das. Im 1. Petrus 2, Vers 11 steht, Geliebte, da ihr Fremde und Gäste seid in dieser Welt, ermahne ich euch, gebt den irdischen Begierden nicht nach, die gegen die Seele kämpfen. Oder Johannes 17, 14 bis 16, Jesus sagt, ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben, nun hasst sie die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, so wie auch ich kein Teil von ihr bin. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genau wie ich nicht zu ihr gehöre. Johannes 19, 18 bis 19, wieder Jesus. Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Denn ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Wir gehören nicht in diese Welt. Und die Welt kann uns eigentlich nichts mehr geben. So verlockend diese Welt sein kann. Aber das, was die Welt uns gibt, das ist etwas, das nicht mehr uns entspricht. Wir gehören nicht mehr in diese Welt. Es gibt etwas, das über das Leben in dieser Welt hinausgeht. Wir Christen gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind Aliens. Wir sind Fremdlinge. Wir sind nur Gäste. Unser Zuhause ist ganz woanders, nicht auf dieser Welt. Die Schätze dieser Welt sind nichts, was uns nützt. Und sie sind nichts, was uns gefangen nehmen sollte. Unsere Heimat ist in der Gegenwart Gottes. Dort gehören wir hin. In Psalm 42, Verse 2 und 3 heißt es, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihm treten? Und das sollte unsere Grundeinstellung sein. Wer hat schon mal einen Hirsch gesehen, der nach Wasser lechzt? Das ist also der streckt sich aus nach dem Wasser, seine Zunge steht heraus in Richtung Wasser. Und er rennt, er bewegt sich so schnell er kann, so entkräftet er auch noch ist. Er will zum Wasser, er lechzt direkt danach. Und das sollen wir sein. Dieses Verlangen nach Gott. Dieses Verlangen in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wie dieser Hirsch. Nur Gott kann unseren Lebensdurst stillen. Wenn ich versuche, den aus dieser Welt zu stillen, dann geht das nicht. Das schaffe ich nicht. Diese Welt ist zu klein dafür. Und wir merken das immer mehr und mehr. Indem wir diese Welt ausbeuten, sie immer weniger und weniger lebenswert wird. Wir merken es schön langsam. Der Einzige, der meinen Lebensdurst stillen kann, das ist Jesus. Er ist der Einzige, der all meine Bedürfnisse erfüllen kann. Ich wünsche mir und ich wünsche euch, uns allen, diese Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Ich weiß, dass es bei mir auch noch nicht so ist, wie es da beschrieben ist. Ich lechze nicht. Oftmals nicht. Ja? Ich wünsche mir, dass das so ist. Ich wünsche mir diese Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Denn wenn wir die haben, dann rückt alles an seinen richtigen Platz. Dann wissen wir, was wirklich richtig ist und was nicht. Die Mama vom Niki Kimmler wusste das. Das gute Leben auf dieser Welt ist nicht so wichtig. Es ist schön, wenn ich das genießen darf, aber es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir einmal beim Vater im Himmel sein werden. Wichtig sind die Schätze im Himmel. Wichtig ist es, ein gefülltes Bankkonto im Himmel zu haben und nicht hier auf der Erde. Menschen, die ein gefülltes Bankkonto hier auf der Erde haben, merken oftmals, dass auch das nicht erfüllt. Ich kann alles haben und habe trotzdem das nicht, was ich brauche. Die Schätze auf der Erde sind vergänglich. Sie können uns genommen werden. Egal, was mein Schatz ist. Ob das meine Karriere ist, meine Familie ist, meine Beziehungen sind. Egal was das ist, das kann mir genommen werden. Wichtig ist das Reich Gottes und nicht, dass es mir auf der Erde gut geht. Und das ist etwas, das ich lernen muss, das mir immer wieder bewusst machen muss. Ja, diese Schätze, die ich da habe auf der Erde, das ist gut, das darf ich genießen, aber das darf nicht die Nummer eins sein. Die Nummer eins ist Jesus. Die Nummer eins ist das, was Jesus mir gibt. Unser Platz ist nicht hier auf der Erde. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Kinder Gottes. Und unsere Heimat ist der Himmel. Amen.